NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Der türkische Präsident nennt den Tod des saudischen Journalisten Khashoggi einen brutalen Mord. Dazu auch unser Kommentar. Russland will am INF-Abrüstungsvertrag festhalten. Die EU-Kommission weist den italienischen Haushaltsentwurf zurück. Chancengleichheit in der Bildung ist noch immer ein Problem. Eine Wiener Pilotstudie findet Mikroplastik bei Menschen und der HSV bekommt einen neuen Trainer. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Nein, Details zum Tod des saudischen Journalisten Khashoggi in Istanbul hat der türkische Präsident Erdogan in seiner heutigen Erklärung nicht bekannt gegeben. Aber er sprach von einem brutalen Mord und er machte deutlich, dass er nicht zulassen will, dass die saudische Führung diesen Fall vertuscht. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Erdogans Rede vor der AKP-Fraktion war inhaltlich kaum mehr als die bisher bekannten Standpunkte der türkischen Regierung. Neu war eigentlich nur die Forderung, dass die Tatverdächtigen vor ein türkisches Gericht gestellt werden sollten, da sich die Tat schließlich in Istanbul ereignet habe. Und zwar müssten alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Erdogan.
Weder die Türkei noch die internationale Öffentlichkeit wird zufrieden sein, wenn für diesen Mord nur ein paar Personen aus dem Sicherheitsapparat und dem Geheimdienst verantwortlich gemacht werden.
Nach Erdogans Worten ist es sicher, dass der 59-jährige Journalist Khashoggi nicht etwa durch einen Faustkampf im Konsulat ums Leben gekommen sei, wie es die Saudis behaupten.
Die bisherige Beweislage und die bisherigen Informationen ergeben, dass Jamal Khashoggi das Opfer eines brutalen Mordes ist. Wir haben bedeutende Hinweise darauf, dass dieser Mord geplant war und nicht etwa unerwartet zustande gekommen ist.
Heute Nachmittag war die Aufregung groß. Es hieß, Teile von Khashoggis Leiche seien gefunden worden. Das hatte eine chinesische Nachrichtenagentur gemeldet und sich dabei auf den britischen Sender Sky News bezogen. Der wiederum bezog sich auf zwei Quellen aus Ermittlerkreisen und aus der Politik.
They've been telling us separately, first of all, that Jamal Khashoggi's body parts have been discovered. They had been cut up.
Demzufolge seien Teile von Khashoggis Körper entdeckt worden. Die Reporterin spricht von grausamen Verstümmelungen. Bestätigt wurde das bisher nicht. Möglicherweise weiß der türkische Präsident Erdogan mehr, als er heute sagte. Er musste aber auch Kritik einstecken, etwa von Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu, der meinte, die türkischen Behörden hätten den saudischen Konsul an der Ausreise aus der Türkei kurz nach der Tat hindern sollen.
Immerhin ist er entweder der Täter oder zumindest der Zeuge eines brutalen Mordes. Laut Artikel 41 des Wiener Übereinkommens für diplomatische Beziehungen darf ein Diplomat auf Anweisung der örtlichen Justiz von der Polizei festgenommen werden, wenn er Verdächtiger eines Schwerverbrechens ist.
Interessant war heute, dass sich Erdogan deutlich hinter den saudischen König Salman stellte, von dessen Aufrichtigkeit er überzeugt sei. Den Namen von Kronprinz Mohammed, der hinter der Tötung von Khashoggi vermutet wird, nahm er dagegen nicht einmal in den Mund.
Die saudische Regierung hat mittlerweile zugesichert, alle Verantwortlichen für den Tod Khashoggis zur Rechenschaft zu ziehen, wer auch immer sie sein mögen, wie es in einer Erklärung hieß, die von der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur verbreitet wurde. Offenbar reagiert das Land auf den internationalen Druck, der auch eine lange geplante Wirtschaftskonferenz in Riad heute überschattet hat. Björn Blaschke berichtet.
Die Future Investment Initiative ist überschattet vom Fall Khashoggi. Und keiner der Redner, die auf dem Podium waren, kam an dem Fall vorbei, auch nicht der saudische Energieminister. Er nannte es eine Krise, die das Königreich Saudi-Arabien derzeit durchlaufe. Aber selbstverständlich werde es Gerechtigkeit geben und eine Strafe für die, die verantwortlich sind für das Verbrechen im saudischen Konsulat in Istanbul. Obwohl die Konferenz vom Fall Khashoggi überschattet ist, erinnerten sich jetzt schließlich alle Redner auch daran, weshalb die Future Investment Initiative überhaupt ausgerichtet wird. Es geht um Investitionen in die saudische Zukunft. So wies der Energieminister noch einmal darauf hin, wie wichtig das Projekt Vision 2030 für das Königreich ist. Kronprinz Mohammed bin Salman hat es erarbeitet, um Saudi-Arabien von der Abhängigkeit des Öls zu befreien. Saudi-Arabien braucht Geld und das vor allem aus dem Ausland. Immerhin, eine Nachrichtensprecherin erklärte am Nachmittag, Saudi-Arabien habe bereits jetzt im Laufe der gerade erst begonnenen Konferenz Verträge und Absichtserklärungen im Wert von 50 Milliarden Dollar unterzeichnet. Allein der Ölgigant Saudi Aramco soll mit 34 Milliarden US-Dollar im Geschäft sein.
Saudi-Arabien und der Fall Khashoggi. Dazu nun auch der Kommentar von Carsten Kühntop.
Auch nach der Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wissen wir nicht, unter welchen Umständen der Journalist Jamal Khashoggi Anfang des Monats im saudischen Konsulat in Istanbul ums Leben kam. Anders als angekündigt gab Erdogan keine neuen Ermittlungsergebnisse bekannt. Die Erklärungsversuche der Saudis sind weiterhin unzulänglich oder gar dubios. Deshalb steht nach wie vor der Verdacht im Raum, es könnte eine Verbindung geben zwischen Khashoggis Tod und dem faktischen Herrscher von Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Salman. Dies wiederum macht es derzeit für viele westliche Politiker und Wirtschaftsbosse unmöglich, mit dem Königreich umzugehen wie früher, siehe die zahlreichen Absagen bei der Investorenkonferenz in Riad. Mohammed nun zu dämonisieren, wäre aber falsch. Seit Mohammed bin Salman im Frühjahr vor 3 Jahren zunächst Vize-Thronfolger und später Kronprinz wurde, hat er Reformen angestoßen, die auch weiterhin unterstützenswert sind. Dabei geht es um einen Umbau der Wirtschaft und um eine Öffnung der Gesellschaft. Unter Mohammed ist das Leben im Königreich einfacher und normaler geworden. Und vor allem Frauen konnten bisher von dieser Liberalisierung profitieren. Kritikwürdig ist aber gleichzeitig, dass Mohammed nicht auch eine politische Öffnung zulässt und dass er alle Veränderungen auf eine illiberale und autoritäre Art und Weise durchzieht und dass er auch die letzten Freiräume für Kritik geschlossen hat. Im Internet und auf den Straßen jagen seine Handlanger jeden, der auch nur im Verdacht steht, eine eigene abweichende Meinung zu haben. Außenpolitisch agiert Mohammed impulsiv und unberechenbar und schadet damit den Interessen seines Landes immer wieder. Die unsinnige Blockade gegen Katar, der kontraproduktive Militäreinsatz im Jemen, die abenteuerliche Festsetzung des libanesischen Ministerpräsidenten, der sinnlose Streit zuerst mit Deutschland und dann mit Kanada. So agiert kein Land, das eigentlich ein verlässlicher und stabiler Partner des Westens sein will und das westliche Hilfe fordert, bei dem verständlichen Bemühen, den Einfluss des Iran im Nahen Osten zurückzudrängen. Auch ohne bereits die Einzelheiten der Istanbuler Bluttat zu kennen, sollte der Westen schon jetzt seine Position gegenüber Riad justieren. Dabei darf man einerseits den Saudis die Tötung Khashoggis nicht durchgehen lassen, andererseits aber die derzeitige Führung des Landes nicht aufgeben. Dazu ist Saudi-Arabien zu groß und zu wichtig. Der König und sein Sohn müssen klare Kante kriegen, wo das geboten ist. Und Unterstützung, wo sie es verdienen. Das sind sich westliche Demokratien schuldig.
Ein Kommentar von Carsten Kühntop. Der INF-Vertrag sollte verhindern, dass Europa zu einem atomaren Schlachtfeld wird. Entsprechend alarmiert reagierten die Europäer, als US-Präsident Trump ankündigte, er wolle aus dem 1987 geschlossenen Abkommen aussteigen, das den Bau und Besitz atomar bewaffneter Raketen mittlerer Reichweite verbietet. Nun heißt es auch aus Russland, man wolle an dem Vertrag festhalten und Präsident Putin und Präsident Trump werden sich möglicherweise am Rande der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren im November in Paris darüber unterhalten. Erst einmal aber war jetzt US-Sicherheitsberater Bolton 2 Tage lang in Moskau, um Gespräche dort zu führen. Aus Moskau Markus Sambale.
Auf den Bildern, die an die Öffentlichkeit kamen, waren zumeist freundliche Gesichter zu sehen. Doch der Eindruck könnte täuschen, denn der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton ist als Hardliner bekannt. Und parallel zu Boltons Gesprächsmarathon hier in Moskau schickte Donald Trump neue Drohungen. Die USA würden nicht zögern, ihr Atomwaffenarsenal aufzustocken, warnte der amerikanische Präsident. Der russische Verteidigungsminister Shoigu ging darauf vor laufenden Kameras nicht ein, sondern gab sich zuversichtlich und verwies auf den russisch-amerikanischen Gipfel im Sommer. Nach dem Treffen unserer Präsidenten im Juli in Helsinki ist der bilaterale Dialog wieder aufgenommen worden. Ich bin überzeugt, dass schon kleine Schritte das Vertrauensverhältnis positiv beeinflussen werden. Ausgeprägtes Vertrauen lässt sich aber nicht erkennen, wenn man die gegenseitigen Schuldzuweisungen hört. Der Kreml-Sprecher nannte es eine ziemlich riskante Haltung, sollten die USA wie angekündigt aus dem INF-Abrüstungsabkommen aussteigen. Sicherheitsberater Bolton wiederholte in einem Interview mit dem Radiosender Echo Moskwe den Vorwurf, Russland verstoße gegen das Abkommen, weil es eine darin verbotene Mittelstreckenwaffe gebaut habe. Und Bolton sagte, der vor mehr als 30 Jahren geschlossene Abrüstungsvertrag sei nicht mehr zeitgemäß, weil andere Militärmächte nicht daran gebunden seien. Es stellen sich viele Fragen zur Rüstungsbegrenzung, denn es gibt heute eine ganze Reihe von Ländern, die Raketen- und Marschflugkörper mittlerer Reichweite bauen, zum Beispiel Nordkorea und natürlich China. Für die USA und für Russland ist das eine sehr schwierige Situation. Auch in Moskau sehen Experten die Schwächen des INF-Abkommens, doch will der Kreml am derzeitigen Vertrag festhalten, solange es keine Vorschläge für einen neuen gibt. Der Politologe Alexander Assafow vermutet hinter dem jüngsten Vorstoß von Donald Trump auch innenpolitische Gründe, mit Blick auf die Zwischenwahlen Anfang November in den USA. Bolton macht gegenüber Russland die Position von Donald Trump deutlich. Er will damit auch Trumps Gegnern in den USA zeigen, dass man hart ist gegenüber Russland. Trump steigt aus Verträgen, die er nicht abgeschlossen hat, aus und schlägt vor, neue Verträge abzuschließen. Allerdings nur unter den eigenen, recht seltsamen Bedingungen. Welche Drohungen US-Präsident Trump ernst meint und was womöglich Teil eines politischen Pokerspiels ist, das ist auch in Moskau offenbar vielen noch nicht klar.
Ein russisches Labor soll für einen der gefährlichsten Hackerangriffe verantwortlich sein, die bisher entdeckt wurden. Das geht aus einem nicht öffentlichen Bericht der renommierten IT-Sicherheitsfirma FireEye hervor, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nun vorliegt. Die Details von Benedikt Strunz.
Im Sommer 2017 drangen Unbekannte in das Netzwerk einer Gasfabrik in Saudi-Arabien ein und versuchten dort, die Kontrolle über die Sicherheitssysteme zu erlangen. Da durch die letztlich erfolglose Aktion auch Menschenleben gefährdet wurden, werten sie IT-Experten als neue Eskalationsstufe digitaler Angriffe. Nun gibt es offenbar eine erste Spur, die in Richtung der Täter deutet. Einem internen Bericht der IT-Sicherheitsfirma FireEye zufolge soll das zentrale wissenschaftliche Forschungsinstitut für Chemie und Mechanik mit Sitz in Moskau eine wichtige Rolle bei dem Angriff gespielt haben. Das Labor ist dem russischen Militär angegliedert. Dem Bericht zufolge habe das russische Institut demnach den Hackern ermöglicht, unbemerkt in den Netzwerken der Gasfabrik zu agieren. Man habe das Institut und vor allem einen Mitarbeiter aufgrund einer Vielzahl von Indizien enttarnen können, heißt es von FireEye. FireEye ist einer der weltweiten Marktführer bei der Analyse von Hackerattacken. Der saudische Gaswerksbetreiber hatte die Firma mit der Analyse des Angriffs beauftragt. Das russische Institut wollte sich auf Anfrage von NDR, WDR und SZ nicht zu dem Vorwurf äußern. Aus Sicherheitskreisen heißt es, der Bericht sorge auch bei deutschen Behörden für großes Aufsehen.
Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal hat die EU-Kommission den Finanzplan eines Eurolandes zurückgewiesen. Und zwar den von Italien. Die EU-Kommission ist verpflichtet, die Staatsfinanzen aller 19 Mitglieder der Gemeinschaftswährung zu prüfen. Und obwohl in der Vergangenheit mehrere Länder die Obergrenze der Neuverschuldung gerissen haben, gab es immer irgendwie einen Kompromiss. Doch das ohnehin hochverschuldete Italien hatte einen Haushaltsplan eingereicht, bei dem die Neuverschuldung dreimal so hoch ist, wie der EU-Kommission eigentlich versprochen. Daher nun die klare Reaktion aus Brüssel, Ralf Siener.
Die Kommission habe keine Alternative. Sie müsse Italiens Regierung auffordern, ihren Haushaltsplanentwurf für 2019 zurückzuziehen, sagt Eurokommissar Valdis Dombrovskis in Straßburg. Die Regierung in Rom bekommt jetzt 3 Wochen lang Zeit, um neue Zahlen für den kommenden Haushalt zu präsentieren.
Giving Italy a maximum of 3 weeks to provide a revised draft budgetary plan for 2019.
Der Streit zwischen Brüssel und Rom um das italienische Budget verschärft sich damit deutlich. Die von Italien geplante höhere Verschuldung führt nach Einschätzung der EU-Kommission keineswegs zu mehr Wirtschaftswachstum, im Gegenteil. Die Risikoaufschläge für Kredite machten es Italiens Unternehmern immer schwerer, an Geld für Investitionen zu kommen, betont Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Und junge Familien kämen schwerer an Geld, um eine Immobilie zu erwerben. Spätere Generationen müssten einen hohen Schuldenberg zurückzahlen, der sich zurzeit laut EU-Statistikamt Eurostat auf 133,1% des italienischen Wirtschaftswachstums beläuft. Italien habe wegen der hohen Gesamtverschuldung im letzten Jahr genauso viel Geld für seine Kreditzinsen aufgebracht wie für seine Bildungsinvestitionen, fügte Dombrovskis hinzu. Und wies darauf hin, dass sich die Staatsschulden pro Kopf der italienischen Bevölkerung mittlerweile auf 37.000 Euro belaufen. Voll des Lobes für dieses konsequente Vorgehen der EU-Kommission ist Manfred Weber, einer der beiden Spitzenkandidaten der Konservativen für die kommende Europawahl. Das Juncker-Team sei bereits in der vergangenen Woche mit seinem warnenden Brief an die italienische Regierung sehr klar gewesen, in dem die EU-Kommission der Regierung in Rom einen eklatanten Verstoß gegen EU-Verträge vorwarf. Der Haushaltsplan der italienischen Regierung spiegele in keiner Weise das EU-Verständnis von finanzieller Stabilität, betonte Manfred Weber in Straßburg.
The proposal from the Italian government is not reflecting our current understanding about what is stability, what means stability for the future.
Allerdings wirft die Juncker-Kommission nicht nur Italien ein mangelhaftes Stabilitätsverständnis vor, auch die Regierungen Spaniens, Belgiens, Portugals und Sloweniens bekamen wegen ihrer Schuldenhaushalte blaue Briefe aus Brüssel. Allerdings ist deren Gesamtverschuldung deutlich geringer als die italienische.
Berichtet Ralf Siener aus Brüssel. Wie gerecht geht es zu in Deutschland? Das bemisst sich nicht nur an Löhnen und Sozialleistungen, sondern auch an dem, was die Voraussetzung ist für beruflichen Erfolg, dem Zugang zur Bildung. Und da zeigt die jüngste OECD-Studie, auch wenn die Statistik eine leichte Besserung anzeigt, hängt schulischer Erfolg von Kindern und Jugendlichen bei uns noch immer sehr stark von der sozialen Herkunft ab, stärker als in anderen Ländern. Franka Welz berichtet.
Besser, aber noch nicht gut genug, lässt sich der Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zusammenfassen. Deutschland hat demnach beim Thema Chancengleichheit im Vergleich zu anderen Industrieländern stark aufgeholt. Trotzdem könne man jetzt nicht sagen, dass alles gut sei, findet der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Oliver Kaczmarek.
Weil weiterhin ist Deutschland eines der Länder, in dem der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt wie in kaum einem anderen Land. Insofern ist noch nicht alles gut und es gibt noch viel zu tun.
Rund 16% der Leistungsunterschiede von Schülern in Deutschland seien auf sozioökonomische Faktoren wie Herkunft und Bildung der Eltern zurückzuführen, heißt es in der Studie. 2006 waren es noch 20%. Chancengerechtigkeit fange bereits bei den ganz Kleinen an. Daher die OECD-Empfehlung, mehr in frühkindliche Bildung investieren. Ja, aber richtig, sagt die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Katja Suding. Das gerade von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte sogenannte Gute-Kita-Gesetz setze einen zu großen Schwerpunkt auf Gebührenfreiheit. Wichtig sei aber auch die Qualität der Betreuung.
Damit wir wirklich sicherstellen können, dass alle Kinder, auch die aus den sozial schwächeren Familien in der ersten Klasse, ausreichend auf die Schule vorbereitet sind, genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können.
Wenn das nicht der Fall sei, dann seien die Schulabbrecherkarrieren vorprogrammiert. Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Birke Bull-Bischoff, kritisierte gerade in den Bereichen Schulabbrecherquote, Bildungszugang, Ausbildungslosigkeit, tue sich wenig. Diese Bereiche betreffen benachteiligte Kinder und Jugendliche aber in besonderem Maße. Weitere Erkenntnis der OECD-Experten, je sozial durchmischter eine Schule, desto besser der Bildungsstand insgesamt. Sie raten daher, soziale Unterschiede zwischen Schulen abbauen. Die bildungspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Margit Stump, glaubt, diese und andere Herausforderungen könnten nur bewältigt werden, wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam dafür sorgen dürften, Schulen gut und attraktiv zu machen.
Deswegen muss die Hürde Kooperationsverbot endlich abgeschafft werden.
Mit dem sogenannten Kooperationsverbot ist im Grundgesetz festgeschrieben, dass der Bund keinen Einfluss auf die Schulpolitik der Länder nehmen darf. Dies umfasst insbesondere die Finanzierung von Bildungsmaßnahmen. Die Bundesregierung will es mit einer Grundgesetzänderung lockern. Das reiche aber nicht, sagt Katja Suding von der FDP.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir bundesweit einheitliche und sehr ambitionierte Bildungsstandards brauchen. Der Bund darf eben nicht nur in Kabel und Beton investieren dürfen, der muss auch in Qualität und Köpfe investieren.
Für ihren Bericht hat die OECD die Ergebnisse der PISA-Studie von 2015 unter Gesichtspunkten der Chancengerechtigkeit neu ausgewertet.
Sich von einem Roboter pflegen lassen statt von einem Menschen? Die Mehrheit der Deutschen ist davon nicht begeistert. Allerdings, wenn es um einen stärkeren Einsatz digitaler Technik in der Pflege geht, sieht es anders aus. Vor allem dann, wenn diese helfen könnte, den Umzug aus der eigenen Wohnung ins Pflegeheim zu verhindern. So das Ergebnis einer Befragung im Auftrag des IT-Branchenverbandes Bitkom. Anne Görler mit den Details.
70% der Deutschen sind offen für Ideen wie Überwachung Demenzkranker per GPS, ein videoüberwachtes Krankenbett oder einen Roboter, der bei der Nahrungsaufnahme hilft. Alles Bestandteile der Pflege 4.0. Das ist der Begriff für die Pflege im digitalen Zeitalter. Mit entsprechender Hightech macht Pflege 4.0 es möglich, länger in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Diese Hoffnung haben 3/4 der Befragten. Andere setzen darauf, dass das Pflegepersonal dank digitaler Hilfsmittel, wie zum Beispiel Hebehilfen, mehr Zeit für die Patienten hat. Ein Drittel der Befragten hält Hightech wie Sensoren am Körper für eine Möglichkeit, den Pflegenotstand zu lindern. Kritischster Punkt bei der sogenannten Pflege 4.0 ist für viele Befragten der Datenschutz. Befürchtet wird außerdem, dass ältere Menschen bei digitaler Pflege isoliert werden könnten. Noch fehlt die gesetzliche Grundlage dafür, dass Kranken- und Pflegekassen die digitalen Hilfsmittel bezahlen, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder. Deutschland hinke in Sachen digitaler Pflege Nachbarländern wie Frankreich hinterher.
Ein Glas Wasser aus dem Hahn trinken, in Deutschland ist das für die meisten selbstverständlich, aber nicht überall in der EU ist das so. Noch immer gibt es Menschen, auch in Europa, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben und oft sind Schadstoffe in den Leitungen das Problem. Deshalb will die EU-Kommission die 20 Jahre alte Trinkwasserrichtlinie der EU verändern. Heute hat das Europaparlament über seine Vorstellungen abgestimmt. Aus Brüssel, Karin Mensch.
Wenn wir in der Küche den Wasserhahn aufdrehen, um ein Glas Leitungswasser zu trinken, Kaffee oder Tee zu kochen, denken wir oft nicht daran, wie wertvoll sauberes Trinkwasser ist. Laut Schätzungen gibt es rund 1 Million Menschen in der Europäischen Union, die von der Wasserversorgung abgeschnitten sind. Betroffen sind vor allem Leute ohne festen Wohnsitz, wie zum Beispiel Roma oder Obdachlose. Aber auch Flüchtlinge, die in selbst errichteten Lagern in europäischen Großstädten leben, kritisiert der sozialdemokratische Europaabgeordnete Rory Palmer aus Großbritannien. Um diesen Zustand zu ändern, hat die Mehrheit des Europaparlaments für die neue Trinkwasserrichtlinie gestimmt. Darin steht, dass Leitungswasser in der Europäischen Union qualitativ besser werden soll und Menschen Zugang dazu haben sollen. Die neue Richtlinie soll die bisherigen Vorschriften ersetzen, die mittlerweile 20 Jahre alt sind. Sie soll aber auch dafür sorgen, dass EU-Bürger wieder mehr Vertrauen in die Qualität des Leitungswassers bekommen. Denn Leitungswasser ist preiswerter und umweltfreundlicher als Mineralwasser, das in Plastikflaschen verpackt ist. Die neue Trinkwasserrichtlinie sieht vor, dass Versorgungsunternehmen Verbraucher in Zukunft besser über die Qualität und die Kosten des Leitungswassers informieren. Die Grünen im Europaparlament kritisieren, dass die Anforderungen an die Unternehmen nicht hoch genug sind. Umstritten war, ob Restaurants und Cafés in ganz Europa ihren Kunden in Zukunft Leitungswasser anbieten sollen. Entweder kostenfrei oder gegen eine kleine Gebühr. So wie es in vielen südeuropäischen Ländern, etwa in Italien und Griechenland, schon jetzt gemacht wird. Umstritten war auch, ob es in Zukunft mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen in europäischen Innenstädten geben soll. Die Mitgliedsländer sind dazu nicht verpflichtet. Sie können diesen Zugang zu Trinkwasser aus eigenem Ermessen einrichten. In Deutschland und vielen anderen EU-Ländern ist die Qualität des Leitungswassers überwiegend gut, sagt die EU-Kommission. Vor einigen Jahren fiel nur Ungarn bei der Einhaltung der Grenzwerte bestimmter Chemikalien etwas aus dem Rahmen. Damit gutes Trinkwasser auch gut bleibt, verlangt das Europaparlament strengere Grenzwerte, zum Beispiel für Schwermetalle wie Blei und gefährliche Bakterien wie Legionellen. Darüber hinaus werden nun erstmals Mikroplastik und der Weichmacher Bisphenol A, der im Verdacht steht, das Hormonsystem zu schädigen, mit auf die Liste der zu überprüfenden Stoffe gesetzt. Angestoßen hatte das Ganze die europäische Bürgerinitiative Right to Water, Recht auf Wasser. Damals hatten fast 1,9 Millionen EU-Bürger mitgemacht und mit ihrer Unterschrift gefordert, dass alle Menschen in der Europäischen Union Zugang zu sauberem Trinkwasser haben sollen. Nach der heutigen Abstimmung hat das Europaparlament nun eine Verhandlungsposition. Die wird es auch brauchen, denn nun geht es darum, einen Kompromiss mit den EU-Ländern zu finden. Für besseres und öffentlich zugänglicheres Trinkwasser.
Was aus der Leitung statt aus der Flasche, das könnte auch helfen, die Plastikberge abzubauen, die wir produzieren. Und auch wenn es jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt, wie allgegenwärtig Kunststoffe sind, das zeigt eine neue Studie aus Wien, die erstmals Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen nachgewiesen hat.
Es ist einmal ein erster Grundstein, den wir gelegt haben und vor allem der Beweis einer lang gehegten Vermutung, dass Mikroplastik auch zum Menschen gelangt.
8 Probanden aus Finnland, Holland, Polen, Großbritannien, Österreich, Italien, Russland und Japan nahmen an der Pilotstudie teil. Bei allen 8 Teilnehmern seien Kunststoffpartikel im Stuhl nachgewiesen worden. Im Durchschnitt 20 Mikroplastikpartikel pro 10 Gramm des Stuhls. Die Probanden seien während der einwöchigen Testreihe aufgefordert worden, ein Ernährungstagebuch zu führen. Alle 8 Teilnehmer im Alter von 33 bis 65 Jahren hätten Kontakt mit in Plastik verpackten Lebensmitteln gehabt. 6 von ihnen hätten Fisch oder Meeresfrüchte während der Testwoche gegessen. Im Durchschnitt hätten die Teilnehmer jeden Tag 3/4 Liter Getränke aus PET-Flaschen zu sich genommen. Vegetarisch habe sich keiner der 8 Probanden ernährt. 9 verschiedene Kunststoffarten in der Größe von 50 bis 500 Mikrometer seien nachgewiesen worden. Vor allem 2 Kunststoffe seien dominant aufgetreten, so Philipp Schwabel, der Leiter der Studie der Medizinischen Universität Wien und des österreichischen Umweltbundesamtes.
In unserer Studie haben wir am häufigsten Polypropylen und Polyethylenterephthalat, also PET, nachweisen können. Das waren etwa 70-80% aller Plastikpartikel. Und diese beiden Plastikarten sind sehr häufig in unserem Alltag. Was jetzt die Ursache oder Quelle von diesen Plastikpartikeln ist, kann ich Ihnen aber leider nicht sagen. Das wissen wir nicht.
Aufgrund der kleinen Probandenzahl könne ein Zusammenhang zwischen dem Ernährungsverhalten und der Belastung mit Mikroplastik nicht hergestellt werden. Mit Blick auf die Fragestellung, wie repräsentativ die Pilotstudie sei, schreiben die Autoren der Untersuchung, mehr als 50% der Weltbevölkerung könne gegebenenfalls Mikroplastik im Stuhl haben. Nur umfangreichere Studien würden allerdings in der Lage sein, diese Annahme zu bestätigen.
Aus Wien berichtete Clemens Fehrenkotte. Der deutsche Aktienindex DAX rutschte heute weiter nach unten auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016. Ein großer Teil der Kursverluste lag allerdings am Einbruch des Index-Schwergewichtes Bayer. Die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns sackten ab, nachdem eine Richterin in San Francisco die Strafe in einem Glyphosat-Schadensersatzprozess zwar reduziert, aber aufrechterhalten hatte. Bayer will das revidierte Schadensersatzurteil anfechten. Worum es geht, fasst Markus Schuller zusammen.
Richterin Suzanne Bolanos reduzierte die Strafe auf 78 Millionen Dollar. Die Forderung Monsantos, den Prozess nochmals neu aufzurollen, wies sie aber ab. Im August hatte eine Geschworenenjury Monsanto zu einer Schadenersatzzahlung von insgesamt 289 Millionen Dollar an den Kläger Dwayne Johnson verurteilt. Der ehemalige Hausmeister ist unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und macht die Herbizide von Monsanto dafür verantwortlich, mit denen er lange arbeitete. In der Urteilsbegründung des Gerichts hieß es im Sommer, glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel wie Roundup und Ranger Pro hätten wesentlich zur Krebserkrankung des Klägers beigetragen. Monsanto habe nicht vor der Gefährlichkeit der Herbizide gewarnt. Die US-Umweltbehörde EPA und die Aufsichtsbehörden in der EU und in Deutschland gelangten zu dem Schluss, dass keine Krebsgefahr von dem Unkrautvernichtungsmittel ausgeht. Dagegen hatte die zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung, IARC, vor 3 Jahren konstatiert, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend bei Menschen sei.
Und der Prozess Monsanto, der Bayer-Tochter Monsanto in den USA, wird wohl weitergehen. Eine Neuigkeit aus Hamburg. Nach 226 Tagen tauscht der HSV seinen Trainer aus. Und zwar wird Christian Tietz durch Johannes Wolf abgelöst. Warum, berichtet Mats Nicholson.
Man musste nicht zwischen den Zeilen lesen, nichts interpretieren. Sportvorstand Ralf Becker hat klargemacht, das Vertrauen in Christian Titz war nicht gestört, es war komplett weg.
Und ich weiß, dass ich mir damit hier keinen Beliebtheitspreis einsammle. Das ist einfach eine absolute Überzeugung für mich, dass wir in dieser Konstellation unsere Saisonziele gefährdet hätten.
Der Neue saß in seinem blauen HSV-Trainingsanzug neben dem Sportvorstand. Hannes Wolf hatte schon den VfB Stuttgart in die erste Liga geführt. Nun soll er das beim HSV wiederholen.
Das Feuer ist zu 100% da. Also die Motivation, wieder einzusteigen, war riesengroß. Und dann in der in der Konstellation, die wir hier haben, aber auch mit der Chance, die da drin steckt, war es für mich relativ schnell klar, das auch zu machen.
Zur inhaltlichen Ausrichtung sagte Wolf nichts. Er will erst morgen mit seinem Team sprechen. Nicht alle werden begeistert sein, dass er da ist. Der junge Fiete Arp postete via Instagram zornige Emojis zum Rauswurf von Christian Titz.
Also das ist eine Sache, die werden wir auch intern besprechen. Also so eine Meinungsäußerung nach außen, das ist nicht zu akzeptieren.
Der neue Trainer Wolf hat nicht besonders viel Zeit, seine neue Mannschaft für sich zu gewinnen. Schon am Freitag muss der HSV nach Magdeburg.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.